Wir haben vorhin über die verschiedenen Tumorarten Informationen bekommen, die uns gezeigt haben, wie groß die Vielfalt in diesem Bereich ist. Der nächste Schritt, bevor man eine Behandlung führen kann, ist der nächste Schritt, der erste Schritt, die Diagnostik. Basis einer differenzierten und hocheffizienten Therapie ist als zwangsläufig eine entsprechende genaue Diagnostik. Art des Tumors, Ausdehnung, Infiltration von Blutgefäßen, eventuelle Metastasen, sind aber nur einige ganz grobe Fragen. Es gibt auf diesem Gebiet sehr, sehr viele Diagnostikmöglichkeiten. Wir wollen heute das Gebiet der sogenannten bildgebenden Verfahren näher beleuchten. Bildgebende Verfahren, die alle in irgendeiner Funktion mit Elektronik zusammenhängen, machen ja kolossale Fortschritte. Ganz salopp gesprochen, so wie gut die Unterhaltungselektronik und auch andere Elektronik voranschreitet, so scheint auch die Elektronik groß voran in diesem Bereich. Vielleicht auch zum Leidwesen manchen Krankenhausdirektoren, der ständig die Forderungen nach neuen Geräten sind. Frau Professor Dr. Geisler wird uns jetzt ein entsprechendes Referat halten über die bildgebenden Verfahren. Sie ist Chefärztin für Radiologie und Nuklearmedizin des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart.
Moment. Ich möchte noch ganz herzlich Herrn Professor Zoller und Herrn Professor Köninger begrüßen, die jetzt eingetroffen sind. Und ich heiße Sie auch herzlich willkommen heute. Dankeschön.
Ja, ich möchte etwas erzählen zur Diagnostik bei Tumoren der Bauchspeicheldrüse. Und ich kann ja zurückgreifen auf das wunderbare Referat von dem Kollegen Matzke aus Ludwigsburg, der etwas, glaube ich, ganz klar schon gesagt hat, warum es so schwierig ist, frühzeitig eine Diagnose zu stellen, die richtige Diagnose zu stellen, weiterführende Untersuchungen anzuordnen. Sie sehen hier den Kollegen schon ziemlich verzweifelt mit dem Pankreas ringen. Die Hauptschwierigkeit liegt daran, dass häufig zunächst ja keine Symptome auftreten, die den Patienten zu uns führen, dass es keine Laborwerte gibt, die sich verändern. Wir hatten das ja in dem Vortrag sehr schön gesehen. Es sind sehr kleine, teilweise genetische Veränderungen, die können wir als Radiologen zumindest heute leider noch nicht nachweisen. Es wäre auch schwierig. Wir müssten ja, das ist ja nicht der einzige Tumor, alle Patienten dann regelmäßig bei uns begrüßen, um sie durch irgendeines unserer Geräte zu schieben. Das wäre, glaube ich, letztendlich nicht machbar. Weder würden sie das wollen, noch könnten wir das alle finanzieren. Und das ist die große Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit, das hatten Sie auch in dem Referat von dem Chirurgen gesehen, noch schöner als hier. Ich habe nur ein exemplarisches Bild herausgegriffen. Das ist die Lage der Bauchspeicheldrüse und der angrenzenden Organe, die das häufig dem Radiologen ganz schwer machen, da zu sehen. Sie hatten ja schon gesehen, hier oben käme ja auf der Magen, der ist hier schon weg. Sie sehen die Leber, Sie sehen die Milz und hier innen drin die Bauchspeicheldrüse, so eingebettet hier zwischen den 12 Fingerdarmen. Und das sieht hier ja sehr übersichtlich aus. Da sagt man, naja, es kann nicht so schwierig sein, wenn hier irgendwo so ein kleiner Knoten liegt, den zu finden. Im wahren Leben sieht das natürlich nicht so wunderbar bunt aus und nicht so einfach differenziert. Und wenn Sie jetzt sehr dick sind, dann ist das gelegentlich von Vorteil für den Radiologen. Warum? Weil dann hier die verschiedenen Abgrenzungen ein bisschen besser sind. Wenn Sie sehr schlank sind, dann kann das sehr schwierig werden. Aber es ist eben oft nicht so einfach, überhaupt zu finden, was ist verändert, weil eben die Unterschiede, anders als in diesem farblichen Bild, gar nicht so groß sind, die wir finden. Was gibt es für Möglichkeiten? Die häufigsten Dinge kennen Sie. Das ist zum einen der Ultraschall, eine sehr einfache Methode, eine sehr häufig angewandte Methode. Und wenn Sie das Pankreas schön sehen können, kann man durchaus sehr frühzeitig dort etwas finden. Das Problem hier ist, dass Luft sehr stark stört. Und Sie hatten bei den chirurgischen Bildern und meinen gesehen, das Pankreas liegt unglücklicherweise hinter dem Kolon, das ist luftgefüllt, hinter dem Magen, der ist luftgefüllt und zwischen dem Duodenum, das ist auch luftgefüllt. Was dann häufig passiert ist, dass man eben kleine Stücke des Pankreas wunderbar sehen kann, die Bauchspeicheldrüse als Ganzes aber nicht beurteilen kann, was sehr schade ist, denn das ist eine Untersuchung, die auch Ihr Hausarzt machen kann und wenn der gut sieht, kann er zeitig was finden. Endoskopisch geht das weitaus besser, aber da muss man ja einen Verdacht haben. Niemand wird hier endoskopisch schallen, ohne dass jetzt wirklich schon Sie sagen, ich habe Beschwerden und da stimmt irgendwas nicht. Da vermeidet man die Luft, weil man ja schon in dem Magen, in dem 12-Fingerdarm drinsteckt. Sehr gut anwendbar sind die computertomografischen Verfahren und auch die Kernspintomographie. Bei der Computertomographie handelt es sich ja um ein Röntgenverfahren. Bei der Kernspintomographie sind es Magnetfelder, die wir anwenden. Diese beiden Verfahren, da komme ich später noch drauf, sind ähnlich gut, auch wenn das eine eben Röntgenstrahlen, das andere ein Magnetfeld anwendet. Aber auch hier ist es eben so, Sie müssen schon einen Verdacht haben und es kann außerordentlich schwierig sein, kleine Tumoren zu erkennen. Und was noch sehr viel schwieriger ist, wenn die Bauchspeicheldrüse verändert ist durch eine vorherausgegangene Pankreatitis, manchmal auch durch Operationen oder gar durch eine chronische Pankreatitis, kann es außerordentlich problematisch sein, dort etwas zu erkennen. Das PET, das ist immer das, wo wir am häufigsten gefragt werden, das ist doch so ein tolles neues Verfahren und das will ich jetzt haben und kann man da nicht was sehen? Positronen-Emissionstomographie, das heißt tatsächlich Antimaterie, wenn Sie so wollen. Positronen sind die positiv geladenen Elektronen, werden injiziert, am häufigsten an Zucker gebunden, gehen in verschiedene Teile des Körpers, wo der Stoffwechsel erhöht ist, eine sehr elegante Methode, aber auch eine schwierige Methode. Und die klassische Szintigraphie, die hat nur Ausnahmeindikationen bei endokrin aktiven Tumoren. Wir hatten eben schon gehört, Tumoren der Bauchspeicheldrüse gibt es gut und bösartige. Ich habe jetzt hier die für den Radiologen häufigsten oder am einfachsten die zu diagnostizierten kurz rausgegriffen, die Zysten, da hat er mal zwischendrüber gesprochen, und das sind die chronischen Entzündungen, in der sich ein Tumor entwickeln kann. Primär sind das hier gutartig häufig Pseudozysten oder auch chronisch entzündliche, eher granulomatöse Veränderungen, sehr schwierig zu diagnostizieren. Bösartig hatten wir eben auch schon gehört, die Karzinome und als nicht ganz so bösartige Sonderform IPMM. Und es gibt natürlich die endokrin aktiven, die sehr, sehr viel seltener sind. Schwierig kann es werden, da auch diese Karzinome häufig flüssigkeitsähnliche Anteile enthalten, ist es gar nicht so einfach, die beiden zu differenzieren. Das hatte er eben ja auch schon gesagt. Im Zweifelsfalle gilt die alte Regel, if in doubt, cut it out. Ja? Das kann ganz, ganz problematisch sein, das zu differenzieren. Natürlich gibt es ganz einfache Fälle, wo jeder sagt, na, ist doch alles wirklich sonnenklar, aber es ist eben nicht immer sonnenklar. Was uns natürlich große Probleme macht als Radiologen, was erstmal primär gutartig ist, aber wo eben sich häufig auch eine bösartige Erkrankung entwickeln kann, das ist die chronische Pankreatitis. Wir sehen da häufig Verkalkungen, das sind einfach Verdichtungen, man sieht Entzündungen, man sieht Gangerweiterungen, man sieht Zysten. Und das kann außerordentlich unübersichtlich werden. Wenn sich in so einem veränderten Pankreas, in so einer veränderten Bauchspeicheldrüse ein Tumor entwickelt, finden wir den häufig nicht gleich. Ja, muss man auch einfach sagen, leider nicht. Und das bedeutet auch, Raumforderungen, Tumoren in diesem veränderten Organ, in diesem inhomogenen Parenchym sind ganz schwierig zu detektieren. So, wie sieht das aus? Sie sehen hier dann in diesem Organ drin, das ist so eine kleine Veränderung, die Gänge sind ein bisschen verändert, die sind hier aber auch überall verändert und das kann ganz schwierig sein, eben zu differenzieren, ist das jetzt eine bösartige Erkrankung, ist das eine gutartige Erkrankung, kann ich dazu warten, wie gehe ich da weiter vor? Das ist jetzt hier so eine zystische Veränderung, wie man sie sehen kann. Ganz inhomogen, mit einer randständigen Kontrastmittelanreicherung. Hier im Fettgewebe gibt es Veränderungen. Wenn Sie jetzt gar nichts wissen und nur das eine Bild sehen, dann wird es auch schwierig zu entscheiden. Ist das jetzt ein bösartiger Tumor, der hier lokal schon reinwächst? Ist das eine abgelaufene Pankreatitis? Das war es hier in diesem Falle gewesen. Aber genau so, Sie hatten die Bilder von dem Matzke gesehen, kann natürlich auch nur ein bösartiger Tumor aussehen. Das war eine Pseudozyste. Diagnostik des Pankreaskarzinoms. Ich zeige Ihnen einfach mal ein paar Literaturdaten, weil ich werde halt häufig gefragt, ja, warum hat man das eine gemacht und nicht das andere und ist das nicht besser und ist das nicht schlechter, wenn man da das finden will. Wie schon gesagt, Frühdiagnose ist immer schwierig, wenn Sie Beschwerden haben und kommen zu uns. Da müssen wir ja überlegen, was machen wir am besten mit Ihnen? Was ist die Methode der Wahl? Was führt am schnellsten weiter? Und das sehen Sie hier einmal, das ist endoskopisch. Das ist einfach von außen durch die Haut, über verschiedene Arbeiten. Da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. 100% sehe ich als Radiologe immer kritisch. Das gibt es eigentlich nicht, aber es gibt viele Studien, die das zeigen. Kann man sich überlegen, was das bedeutet. Was man eigentlich sehr, sehr schön sehen kann, ist, dass Kernspinnen, wie auch hier der Kernspinnen, hier die Computertomographie sehr ähnlich sind. Je weiter man rauskommt, desto besser werden eben auch die computertomografischen Untersuchungen. Was man auch sagen muss, ist, wenn Sie nur den Gang darstellen, hat man natürlich auch mal eine Anfrage, warum gebt ihr uns Kontrastmittel und jetzt muss ich so lange da drin liegen und ich habe da was gelesen im Internet, da gibt es eine MRCP, die ist wie die ERCP, da kann man den Gang darstellen und da sieht man doch, ob ich ein Karzinom habe. Da sehen Sie auch, das ist nicht so richtig gut. Also wir machen das nicht. Da habe ich auch schon böse Briefe gekriegt von den Patienten. Ich komme nicht mehr zu Ihnen, ich will kein Kontrastmittel. Müssen Sie woanders hingehen. Also wir machen das bei der Fragestellung einfach nicht. Sie sehen jetzt eine Arbeit, die gerade eben rausgekommen ist, die auch nochmal verglichen hat. Modernes CT, modernes MR. Die hat eine sehr hohe Trefferquote gehabt. Wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu hoch. Aber es zeigt einfach, die beiden Methoden kann man beide anwenden. Es sollte die Methode angewendet werden, die für sie besser verträglich ist. Es ist für viele ältere Menschen oft schwierig, im MR so häufig die Luft anzuhalten. Sie haben da Atemanhaltezeiten zwischen 15 und 20 Sekunden. Das klingt im Moment relativ wenig. Aber wenn Sie das 20 Mal hintereinander machen, dann wissen Sie auch, was Sie gearbeitet haben. Und wenn die Bilder nicht gut sind, dann ist eigentlich nichts gewonnen. Das CT selber dauert bei einem modernen CT zwischen 8 und 20 Sekunden, aber da haben sie den ganzen Menschen dargestellt. Das muss man auch einfach sehen. Ich werde eben oft angesprochen, ach, das ist ja aber ein Röntgenverfahren, das ist doch nicht so gut für mich. Und man muss eben einfach so ein bisschen abwägen, wie gut kann man das, was ist wichtig. Von der Aussagekraft diagnostisch gibt sich das sehr wenig inzwischen. Die Unterscheidung, was ist gutartig und was ist bösartig, das ist natürlich die schwierigste Frage überhaupt. Man hat hier mal geschaut, verschiedenen Radiologen Bilder gegeben und hat gesagt, entscheidet ihr doch mal, was findet ihr denn, was ist das? Ich habe das aus dieser Arbeit mal rausgenommen und die sollten halt sagen, ich bin hundertprozentig sicher, das ist richtig. Das könnte mal sein, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Ja? Als Patient hat man ja immer die Vorstellung, da ist ein Bild entstanden und da sitzt da einer und der muss mir doch sagen können, was da ist. Und was halt diese Arbeit sehr schön zeigt, wie schwierig das sein kann bei einem größeren Adenokarzinom und die waren größer in dieser Arbeit. Da haben die Radiologen kein Problem gehabt. Die haben gesagt, das ist ein bösartiger Tumor, keine Frage. Aber selbst dort gab es welche, die haben gesagt, naja, könnte was sein, weiß ich nicht so genau. Einer konnte sich gar nicht entscheiden. Und hier war es halt so, dass man gesagt hat, naja, weiß ich auch nicht, was das ist. Bei der chronischen Pankreatitis sehen Sie, wird es ganz schwierig. Da konnte keiner sich so richtig festlegen, sind die Knoten, die wir da sehen, sind die Raumforderungen, die wir da sehen, sind die denn jetzt bösartig oder gutartig? Da sind die ziemlich ins Schleudern gekommen. Das Ergebnis war, man hat eine Verlaufskontrolle gemacht. Und bei den Benignen, da ist es dann auch so, auch da noch schwieriger, können Sie eigentlich einen Würfel würfeln. Warum das so ist, hatte man an den Bildern von Herrn Natzke schön gesehen. Sie haben gesehen, wie sehr ähnlich sich diese Entitäten sehen. Ja. Da was zu entscheiden, kann außerordentlich schwierig sein. Warum machen wir dann die Bildgebung, wo wir doch in der Frühdiagnostik gar nichts machen, da wo Sie uns gerne hätten, möglichst schon bevor das irgendwie größer wird, dann kann man auch sagen, da kann man ja auch gleich operieren. Das ist aber nicht so einfach. Sie hatten ja auch schon gehört, man will ja eigentlich nur die Patienten operieren, die auch wirklich hinterher profitieren, die einfach eine Verbesserung der Überlebenszeit haben. Und was der Chirurg von uns möchte, aber auch der Internist, der den Patienten betreut, das ist ja, wenn der Verdacht auf einen Tumor ist, zum einen zu sagen, da ist ein Tumor, zum anderen zu sagen, wie groß ist der Tumor, wo genau liegt der Tumor, sind die Gefäße in Ordnung, gibt es schon Organe in der Nähe, in die der Tumor hineingewachsen ist, oder gibt es sogar Absiedelungen des Tumors in anderen Organen, in der Lunge, irgendwo im Bauch. Und warum ist das wichtig? Weil davon natürlich ganz essentiell abhängt, kann man sie noch operieren, wie kann man sie chemotherapieren, wie muss man sie betreuen, muss man vielleicht irgendwas machen, um zum Beispiel Nahrungspassage wiederherzustellen. Wie sieht sowas aus? Die Bilder sind für einen Nicht-Radiologen unübersichtlich. Ich habe deshalb auch gar nicht so viele davon mitgebracht. Was man hier sehen kann, das ist einfach ein großer Tumor hier im Pankreaskopf, das sage ich Ihnen jetzt einfach, was ich Ihnen auch sagen muss, ist dieser Tumor, der wächst hier schon mit solchen Zungen heraus, weit fortgeschrittenes Tumorstadium, große Lymphknoten. Und was dann eben, was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist einfach, hier ist auch das Gefäß einfach infiltriert. Sie sehen, normalerweise sieht ein Gefäß so aus, ganz glatt begrenzt, Kontrastmittel gefüllt. Und auch wenn Sie jetzt nicht viel von Röntgen verstehen, können Sie, glaube ich, hier sehen, dass dieses Gefäß völlig anders aussieht als die Schlagader hier hinten. Dass einfach der Tumor in das Gefäß hineingebrochen, also ein ganz weit fortgeschrittenes Tumorstadium. Dem Patienten ging es verhältnismäßig gut. Das ist ja manchmal auch diskrepant, was wir so sehen. Wie es den Menschen geht, kann sehr verschieden sein. Aber das ist natürlich eine klare Aussage dort, jetzt nicht zu operieren, sondern wirklich zu schauen, wie kommt man weiter, wie kann man den Patienten betreuen. Nochmal zu dem Thema nur MRCP, weil das eben immer wieder kommt bei mir. Das ist einfach die Treffsicherheit und da muss man einfach sagen, nur die MRCP ist einfach für die Diagnostik des Pankreaskarzinoms nicht geeignet. Also wenn Sie mal einen Gallenstein suchen und Sie haben operiert und der Patient hat noch Beschwerden, mag das angehen, für diese Fragestellung ist es nicht gut. Warum macht man das überhaupt? Wo ich jetzt gerade erzählt habe, das bringt nicht viel. Was man dann sehen kann, ist, dass einfach dieser Tumor natürlich den ein Abfluss durch die Gänge behindert und man eben indirekt sehen kann, der Gang wird immer weiter und weiter und weiter. Und dann kann man sagen, da wo der Gang weit wird, da muss irgendwo etwas liegen, was dort nicht hingehört. Und dann kann man da ganz gezielt suchen, denn diese Tumoren können ja auch mal im Gang liegen. Sie können sehr klein sein und dann sieht man sie nur indirekt. Das ist hier so ein Fall, das ist jetzt die Darstellung im Kernspin, das ist der Gallengang. Sie hatten ja gesehen bei Herrn Natzke, dass die beiden Gänge hier gemeinsam in den Zwölffingerdarm hineinmünden. Das hier ist der Zwölffingerdarm, das ist der Gang der Bauchspeicheldrüse, das ist der Gallengang. Der Tumor sitzt hier unten, der ist gar nicht so sehr groß in dieser Aufnahme und führt eben dazu, dass diese beiden Gänge aufgestaut sind. Das ist ja auch so, wenn Sie dann einen Aufstau des Gallengangs haben, dann sieht man das auch klinisch, weil sie einfach gelb werden. Anders ist es natürlich, wenn Sie jetzt hier hinten einen Tumor haben, der staut dann nur den hinteren Pankreasgang auf, dann merken Sie erstmal ganz lange gar nichts. Und da kommen Sie auch nicht zu uns. Wir würden das schon sehen, aber das kommt ja keiner. Die Frage PET, neues Verfahren, sehr, sehr enthusiastisch begrüßt. Beim Pankreas muss man ganz ehrlich sagen, für die Primärdiagnose ist es wenig hilfreich. Also die Studien, die es gibt, und es sind jetzt wieder einige neue erschienen, auch Anfang dieses Jahres, ist es eigentlich ein wenig frustrierend für das normale PET mit dem FDG, wenn man das Pankreas selber betrachtet. Sucht man Absiedelungen, sogenannte M-Staging, da ist das PET gut, weil man auch mal natürlich in einem Rutsch den ganzen Körper untersucht, das würde man ja sonst nicht immer zwingend machen und dann plötzlich in der Lunge oder irgendwo anders etwas findet. Das muss auch nicht zwingend eine Metastase des Pankreaskarzinoms sein, wir haben auch schon Bronchialkarzinome auf diese Weise entdeckt, die in der Lunge lagen. Wenn sie operiert sind und es ist sehr unübersichtlich und es ist sehr schwierig, dann kann es gelegentlich ganz hilfreich sein, so ein PET zu machen, weil man dann plötzlich eine vermehrte Stoffwechsel des Zuckers findet und dann eben sagen kann, da ist irgendwas, was da nicht hingehört. Und dann kann man schauen, ist das ein lokales Rezidiv. Dafür ist es hilfreich. Bei diesen Fällen chronischer Pankreatitis, wo wir so ganz furchtbar kämpfen und die Patienten auch, muss man sagen, da ist es sehr fraglich. Es gibt immer wieder Arbeiten, die enthusiastisch berichten, in dieser entzündeten Bauchspeicheldrüse haben wir ein Karzinom gefunden durch das PET. Es ist gerade im Januar jetzt eine Arbeit erschienen, die frustrierenderweise ganz, ganz viele Herde in dem Pankreas gefunden hat. Die sind auch alle pankreatektomiert worden und die hatten alle kein Karzinom. Und der Stoffwechsel war einfach stark erhöht durch so eine chronische Entzündung. Also auch hier sind wir noch nicht weiter. Es gibt neue Stoffe, mit denen man das machen kann, die spezifischer auf bestimmte Organe sind. Wenn es da weitergeht, dann hat man wieder eine Option, vielleicht auch früher mal was zu entdecken. Anders ist es bei den neuroendokrinen Tumoren. Da gibt es verschiedene Stoffe. Das sind ja Tumoren, die bestimmte Rezeptoren exprimieren, die Stoffe ausschütten, die ihnen ihren Zucker erhöhen oder Durchfall machen. Und auf dieser Schiene kann man natürlich eine Diagnostik machen. Da gibt es jetzt eine PET-Untersuchung mit Dotatoc. Das bindet vor allem an die somatostatin-positiven Tumoren, aber auch an andere. Das ist nicht ganz spezifisch neuroendokrine Tumoren. Und da ist es so, da gibt es eine sehr schöne Arbeit, dass man doch wesentlich häufiger als bisher mit der Szintigraphie Tumoren entdecken kann. Etwa die Hälfte aller Primärtumoren wird aber nur entdeckt durch das Verfahren. Das ist auch klar, weil manche der Tumoren eben ganz andere Rezeptoren exprimieren. Dafür gibt es eben noch keine Stoffe. Man kann ihnen ja auch nicht 10 verschiedene Dinge geben, wenn man nicht so genau weiß, was für ein Tumor dort dahinter steckt. Dieses hier ist schon so ein bisschen breiter, als jetzt ganz, ganz spezifische Stoffe sind. Aber das heißt auch, 50% der primären Tumoren finden wir nicht. Ja, unverändert, der Patient hat Probleme, man kann im Blut auch die Erhöhung bestimmter Stoffwechselparameter finden, aber trotzdem können wir den Tumor, der dafür verantwortlich ist, nicht finden. Die Differenzierung, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, benigne, chronisch entzündlich versus maligne Veränderung in der chronischen Pankreatitis, unverändert ganz, ganz schwierig. Die Aussagekraft von CT und MR ist sehr, sehr ähnlich. Wenn man vor allem im Verlauf plötzlich Veränderungen findet, die nicht so passen in das Muster, das der Patient bisher hatte, sollte man sehr hellhörig werden, das auch eventuell abklären, einfach biopsieren, endoskopisch nochmal schallen oder auch wirklich dann operieren, gerade wenn auch die Tumormarker plötzlich stärker steigen. Aber das, was wir uns immer erhofft haben, dass wir eben differenzieren können zwischen den Patienten, die so chronisch granulomatöse Veränderungen haben, die ja auch einen Aufstau der Gallenwege oder auch des Pankreasganges machen können und einem echten Karzinom, das geht unverändert nicht gut. Da gibt es ein paar japanische Arbeitsgruppen, die immer ganz enthusiastische Arbeiten schreiben und das bekommt aber außer den japanischen Kollegen wohl keiner hin. Ich weiß nicht, das muss an uns liegen. oder es ist doch schwieriger als gedacht. Wichtig auch in der Nachsorge, da kann man natürlich schnell mal mit dem Ultraschall gucken, wenn Sie Beschwerden haben, ist plötzlich der Gallengang aufgestaut, ist da irgendwas. Nachteile wissen Sie, das ist patientenabhängig. Wenn Sie dick sind, wenn Sie viel Luft im Bauch haben, sind Sie kein gutes Objekt für unseren Ultraschall. Das muss man einfach sagen. Es gibt auch Schlanke, die man schlecht schallen kann, also nicht nur die Dicken. Das MR, da kann man sehr schön eben auch postoperativ noch mal nach den Gängen gucken. Das ist manchmal auch ganz wichtig. Wir haben inzwischen auch Kontrastmittel, die über die Gänge ausgeschüttet werden. Oder man kann Sekretin geben, nochmal die Sekretion stimulieren. Gucken, gibt es da irgendwo plötzlich einen Aufstau in dem Gang. Und man kann auf die Weise relativ gut auch Tumorrezeptive darstellen. Für die Fernmetastasen ist das MR nicht so geeignet. Wenn Sie plötzlich Atemnot haben oder Ähnliches, wird man eher computertomografisch vorgehen, weil eben das MR in der Regel nur einen bestimmten Teil des menschlichen Körpers darstellt. Auch hier kann man natürlich wiederkehrende Tumoren finden. Der Vorteil hier ist, es ist eben doch ein bisschen einfacher verfügbar. Die Messzeiten sind nicht ganz so lang. Sie müssen nicht so lange in der Maschine liegen, wie das eben bei der Kernspintomographie der Fall ist. Das heißt, man kann sagen, unverändert, ich habe so einen ähnlichen Vortrag, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal gehalten, die frustrierende Aussage ist unverändert, die Frühdiagnose, die wir alle so furchtbar gerne hätten, ist zumindest bildgebend nicht das, was wir leisten können, auch aus organisatorischen Gründen. Also wir können ja kein bevölkerungsweites Screening für verschiedenste Tumoren durchführen. Wenn Sie eine chronische Pankreatitis haben oder immer wieder mal Entzündungen haben, das hat der Herr Matzke ja auch schon gesagt, gibt es da eben Tumoren. Die Diagnose kann für den Radiologen außerordentlich schwierig sein. Es ist ganz gut, wenn Sie Bilder besitzen, die mit sich zu bringen, wenn Sie zum nächsten Radiologen gehen oder zu dem hinzugehen, bei dem Sie schon einmal waren. Oft sind solche Dinge wirklich nur in der Verlaufsbeurteilung zu klären. Wenn man plötzlich irgendwas findet, wo man sagt, das passt da nicht rein und dann eben wirklich invasiver nachschaut. Das heißt auch, man muss alles zusammennehmen. Man muss gucken, wie es Ihnen geht. Man muss schauen, sind Laborwerte vielleicht verändert. Man muss die Bilder anschauen, man muss mit dem Chirurgen sprechen, der vielleicht operiert hat. Und dann wirklich alles zusammennehmen, um zu überlegen, brauche ich noch eine andere Bildgebung. Das kann natürlich auch mein PET sein bei der Frage Tumorrezidiv. Das kann mal eine Szintigraphie sein oder ein PET mit neuroendokrinen Rezeptorliganden. Und man muss auch überlegen, man sollte, das hatte ja der Herr Matzke auch schon sehr klar gesagt, wenn irgendetwas unklar ist, wirklich entweder versuchen, endosonografisch oder perkutan eine histologische Sicherung anzustreben oder wenn ein Verdacht ohnehin ist in Richtung auf einen Tumor, der wächst, der vielleicht auch bösartig ist, tatsächlich dann auch die operative Klärung anzustreben. Da kommen wir bildgebend einfach nicht weiter. Es gibt Ausnahmen. Das sind eben die Patienten mit der chronischen Pankreatitis. Das sind die Patienten mit Seitast-IPMNs. Das sind mal zystische Veränderungen, die wir beobachten. Da gibt es natürlich Zysten, die sind ganz klar eine Zyste, keine Frage. Aber es gibt immer mal so Grenzfälle, wo man sich schwer entscheiden kann. Das sind Patienten, die zur Kontrolle wiederkommen. Aber auch hier gilt ganz klar, wenn sich das verändert, wenn das wächst, dann ist die Kontrolle beendet. Dann muss man einfach zum Chirurgen gehen. Ja, vielen Dank.
Ja, Frau Professor Dr. Geisler, haben Sie recht herzlichen Dank für diese ausführlichen Worte. Ich glaube, wir haben alle gesehen, welche Schwierigkeiten in diesem bildgebenden Verfahren doch sind, genaue Diagnosen zu treffen und auch selbst die Unterscheidung zwischen chronisch entzündlich und malign ist sicher auch für einen hochspezialisierten Fachmann nicht ganz einfach.